Ich habe mir einfach null Gedanken gemacht. Ich bin einfach hierher gefahren.
Ja, so geht es mir in letzter Zeit auch immer bei dem Podcast.
Und so, das merkt man auch teilweise sofort. Vielleicht sollten wir darüber reden, wie man überhaupt auf irgendwelche Ideen, wie man denkt.
Nein.
Wie funktioniert Denken?
How can our eyes be real if mirrors aren't real? Ja. Das klingt für mich danach auf jeden Fall.
Wie man denkt.
Ich habe letzte Zeit wieder ein bisschen mehr Netflix geschaut und ich habe ein paar Doku und Stand-Up-Empfehlungen. Okay. Also nicht wirklich Stand-Up, aber ja, doch, ist eigentlich Stand-Up.
Ich habe letztens wieder angefangen, Musik zu hören. Das war krass. Ich habe ewig nicht mehr Musik gehört.
Echt?
Ja. Ey, dann haben wir jetzt ja Themen, oder nicht?
Ja.
Gut, und damit herzlich willkommen bei 21 Uhr mit der Mundkirche.
Oh mein Gott, die Themen des Tages. Lilly ist auf Netflix und Lauren hört Musik. Ich kann mich vor Spannung kaum halten. Außerdem wird es um Herpes gehen, ein bisschen um Rosetten, auch ein bisschen um Arbeit und um Rinderzungen, Blutlachen. Und Lilly beginnt den Podcast gleich mit den Worten: Also ich werde krank. Viel Spaß.
Also ich werde krank. So, das sieht man bei mir, dass ich müde bin. Dauernd. Also, dass ich auch echt lange schlafe. Dann habe ich fucking Herpes. Ich versuche auch, das Mic nicht so nah an meinen Mund zu bringen.
Damit der Nächste mit diesem Mikrofon nicht plötzlich Herpes kriegt. Ja, genau. Was man ja auf jeden Fall auch plötzlich kriegt.
Oh nein, ich hab's an mein Ohr gehalten. Ich hab Ohrherpes.
Das hattest du aber dann schon vorher, ne? Das kriegt man nicht einfach so.
Das ist ein Virus, den glaube ich 90% aller Menschen haben, in sich tragen. Aber bei manchen, bei 30% bricht es aus.
Das heißt ja auch, das kommt ja auch aus dem Altgriechischen oder so. Und das Herpes heißt ja auch eigentlich Kriechen.
Wahrscheinlich, weil...
Also nicht Griechen, sondern Kriechen, das mit K.
Ja, wahrscheinlich, weil es so sneaky
irgendwann
ausbricht bei mir.
So eine Stealth-Krankheit, die irgendwann erst,
Meine linke Lymphknote ist angeschwollen. Auch richtig scheiße.
Knote?
Das finde ich aber saugeil. Du gehst dann zum Arzt und dann erst... Ja, Frau Huhn, was haben Sie denn heute für eine Beschwerde? Mein linker Lymphknoten.
Knoten ist doch richtig, du hast Knote gesagt.
Also übrigens stimmt es nicht mit 90%. Hier steht, etwa 2/3 aller Menschen tragen das Herpesvirus in sich.
Ich habe letztens 90% gelesen.
Also der Spiegel sagt aber, dass...
66,6666%.
Hochwissenschaftliches Magazin. Ja, mein Lymphknoten ist angeschwollen und das ist auch so ein Zeichen dafür, dass ich krank werde, aber ich spüre noch nichts. Manchmal habe ich noch Nasenbluten, das kommt auch dazu. Dann bin ich heute Morgen aufgewacht und mein großer Zeh tut mega weh. Das reimt sich.
Jo.
Aber das ist voll, also irgendwie so ein Muskel oder sowas ist da entzündet an meinem großen Zeh. Deswegen tut es immer noch weh. Das kommt auch noch dazu. Ich fühle mich jetzt momentan ein bisschen wie ein Krüppel.
Ja, scheiße.
Schöne Zusammenfassung.
Bis du es überhaupt hierhin geschafft hast, irgendwie.
Ja, das so.
Zum Bus und dann hierhin.
Mit ganz viel Trouble auf jeden Fall.
Ich muss auch ehrlich zugeben, ich fühle mich heute auch ein bisschen wie ein Krüppel. Ich habe nämlich gestern mit einem Freund im Bürgerpark 5 Stunden lang am Stück Basketball gespielt. Und es hatte so ein bisschen Hollywood-Movie-Flair ab einem bestimmten Punkt, weil wir deutlich schlechter waren als die meisten anderen. Also wir haben 3 gegen 3 gespielt, es haben sich 3 Teams formiert. Das eine Team waren die Asiaten, kein Scheiß. Da waren einfach halt 3 Asiaten auf dem Court. Natürlich haben die zusammengespielt, es waren, ich glaube, Chinesen. Und dann gab es noch so 3 andere Dudes, da war ein Russe, ein Ami und ein Deutscher. Und der Ami konnte überhaupt nichts, hat aber die ganze Zeit auf Englisch die anderen Leute so rumgescheucht und der Russe war mega krass, hat nur so gesagt, I am center und hat dann so 3er reingeworfen und so richtig technisch perfekt und so weiter und hat sich aber von dem Ami voll rumschubsen lassen, diesem kleinen Typ mit 16-jährigen Bartflaum. Und dann gab es unser Team, da war ein Franzose dabei, den wir random an dem Tag kennengelernt haben, der hieß Lukas und dann eben genannter Kumpel und ich und wir haben einfach jeden besiegt. Wir haben einfach alle platt gemacht, wir haben stundenlang Superheroes gespielt und danach konnte ich nicht mehr laufen. So, es ging einfach nicht mehr, weil ich war halt der Größte von allen, die mitgespielt haben. Dementsprechend musste ich ganz oft Bälle, die wir verkackt haben, musste ich wieder einfangen, rebounden. Und bin sehr viel gesprungen und dann habe ich versucht, vom Basketballcourt wegzugehen in meinem normalen Schreiten, in meinen, ihr kennt das ja, ausladenden Schritten. Mhm. Ja. Und es ging einfach nicht. Bis jetzt geht es immer noch nicht.
Aber es ist locker der Größte auf dem Spielfeld, ne?
Ging. Ich glaube, er war Russ. Das ist immer so ein bisschen ein Slave. Der Slave, der war auch ziemlich groß. Aber der war deutlich massiger als ich, aber dafür ein bisschen kleiner, ja. Und der eine Chinese war ungefähr so groß wie der Lili.
Und der alle anderen Chinesen.
Nee, die anderen waren größer, aber der war so richtig aufgepumpt und hat auch die ganze Zeit rumgeschrien und war richtig aggressiv.
Ein aufgepumpter Chinese.
Ja, der war mega aufgepumpt. Also nicht aufgepumpt im Sinne von mega breit, aber der hatte halt schon dicke Arme und so. Und hat sich auch vor dem Spiel extra so eine Brille aufgezogen. Da wusstest du schon, okay, der will auf die Fresse kriegen, wenn er so eine Brille aufzieht.
So eine Taucherbrille oder
ja,
was?
Ja, genau.
Nein, ernsthaft?
Ja, kein Scheiß.
Warum das denn, Alter?
Und hat die ganze dann so auf Chinesisch, also auf Mandarin, sollte ich ja sagen, hat er irgendwelche Kommandos gebrüllt und so. Und jedes Mal, wenn irgendjemand einen kleinen Fehler gibt, das war Streetball wohlgemerkt, ja, also da scheißt ja normalerweise jeder auf alles. Jedes Mal, wenn jemand einen kleinen Fehler gemacht hat, kam direkt, Shit-Fehler! Ich hab's die ersten 10 Male gar nicht verstanden, was er von mir will, ey.
Chinesische Disziplin, ne?
Ja.
Ja, werden sie alle getrillt.
War heftig, ja. Der hat versucht, uns auszudrillen. Ich habe ihn einfach gestummt. Und wir haben gewonnen. Es war schön. Ja. Und dementsprechend sind wir beide kaputt heute.
Jetzt hast du hier einen Weltkrieg ausgelöst. Jetzt gehen sie zu ihren Ländern zurück. Der Bürgerpark-Weltkrieg. Genau, gehen sie da zurück. Der Deutsche hat uns besiegt. Wir müssten uns aufrüsten. Atomare aufrüsten.
Fucker you whale, fucker you dolphin.
Ja. Ja, leider macht der Körper nicht immer so ganz mit. Und ich habe halt nichts gemacht. Du bist ja wenigstens rumgesprungen.
Das war's auch.
Ich bin alle
die ganze Zeit auf der Stelle gesprungen.
Genau, du standst auf dem Feld und bist rumgesprungen. Bis du fertig warst. Oh, heute habe ich richtig viel geschafft.
Ja. Mann, war ich heute auch wieder in Form, ey. On fire.
Das sollte man echt mal machen. Ich habe das Gefühl auch, dass sobald mal Urlaub ist, und ich bin ja jetzt fertig mit meinem Bachelor, sobald ich Urlaub habe, kommt jetzt eine Flut von Krankheitserreger auf mich zu und deswegen struggelt mein Körper gerade.
Jetzt kommen die ersten Leute aus ihren Urlauben zurück und bringen die alle mit.
Malaria, ja,
genau.
HIV, ja genau.
Ja, was Schönes aus dem Urlaub mitgebracht.
Ich glaube, das liegt aber eher daran, dass du jetzt so lange in deinem Bachelor-Struggle warst, dass dein Körper die ganze Zeit so auf Hochtouren gelaufen ist, ja, über seinem Limit, und jetzt bricht er halt so ein bisschen in sich zusammen. Das gibt's doch voll oft, dass Leute irgendwie, keine Ahnung, nach einer WM oder so.
Nach einem Marathon.
Einem Marathon, Olympische Spiele, dass die danach komplett in sich zusammenbrechen, erstmal eine Weile und irgendwie Burnout haben und was weiß ich.
Ich finde das schön, dass du das mit Marathons und der WM dann vergleichst.
Natürlich, der Bachelor ist das olympische Spiel des Studiums.
Das gleiches Niveau. Ja. Gleiche Anstrengung, definitiv 12 Stunden vorm Rechner hocken. Ja, das irgendwann tut dir auch die Rosette weh, das ist auch ganz eklig.
Okay, vom Sitzen, das habe ich jetzt verstanden gerade. Das hat ein bisschen gedauert. Aber okay. Ich kann tatsächlich auch so ein bisschen, also du sagst ja jetzt, du hast deinen Bachelor fertig und deswegen liegst du jetzt flach wegen Krankheiten und so. Bei mir ist es so, ich habe ja meinen Bachelor nicht abgegeben, deswegen muss ich ihn nochmal machen. Also absichtlich nicht abgegeben, sollte ich vielleicht anmerken, für die geneigten Zuhörer.
Ja, ja, ja.
Jetzt hab ich aber das Problem, ich habe mich so lange versucht, um diesen Bachelor zu kümmern, plus alles andere, was ich natürlich sowieso schon mache, dass jetzt so ein riesiges Loch fehlt von Sachen, die ich zu tun habe. Und ich hatte das so, ab dem Moment, wo ich entschieden habe, scheiße, nee, ich mache das lieber nächstes Semester mit einem anderen Thema. Ab dem Moment war es so,
jetzt habe ich nichts mehr zu tun.
Jetzt habe ich viel zu wenig zu tun. Und ich habe jetzt, und früher wäre das gar kein Ding gewesen, ich hätte einfach den ganzen Tag gezockt. Oder mich mit Kumpels getroffen, gesoffen und Sport gemacht und was weiß ich. Jetzt war es aber so, 90% meiner Freunde waren im Bachelor und ich selbst saß zu Hause und ich konnte diese Freizeit einfach nicht nutzen, ohne mich schlecht zu fühlen. Und das ist furchtbar. Das finde ich sehr ungesund, dass ich nicht mehr so dieses Gefühl habe, ah geil, eine freie Minute. Sondern das Gefühl habe, fuck, eine freie Minute, ich muss was tun.
Ja,
bei mir ist Gott sei Dank gar nicht mal so ein Loch entstanden. Bei mir ist es eher so ein Motivationsschub. Und ich versuche die ganze Zeit, dieses Momentum aufrecht zu erhalten.
Nur nicht aus der Kurve fliegen.
Erstmal musst du krank werden.
Aber erstmal werde ich krank. Genau, da sagt mein Körper einfach, nee, du machst jetzt nichts Sinnvolles. Deswegen habe ich nur Netflix geguckt. Und ich habe im Übrigen gute Netflix-Empfehlungen.
Das ist sinnvoll, Netflix zu gucken.
Ist es? Ja, doch. Das, was ich gucke, ist durchaus sinnvoll. Ja, weil ich sehr
du
viel
lernst immer was, auch bei... Ja, okay, immer, weiß nicht. Du lernst zumindest
bei Riverdale.
Du kannst aber über neue Serien reden. und bis zum Serienprofi.
Netflix macht dich also sozial kompetenter,
indem ja, du wirklich
Menschen triffst.
Weil du dann, ja.
Ja, absolut. Durchaus. Ja,
das nächste Mal, wenn jemand über die Serie spricht, irgendwie, dann setzt er sich so dazu, ey, ich hab die auch geguckt. Und dann werdet ihr beste Freunde auf einmal.
So geht's mir wirklich bei vielen Sachen. Also, dass ich dann einfach viel, also ich gucke halt viel oder ich kenne viele Serien. Genauso gut kenne ich viel Musik oder viele Genres und sowas. Ich kann überall mitreden, das ist voll geil. So nach 7, 8 Jahren oder sowas. Nerdy zu Hause rumhocken. Das lohnt sich, da werde ich noch sozialer.
Ich habe auf diesen Moment gewartet.
Ja, das ist so ein bisschen wie so ein Angriff aufzuladen. Hm. Das machst du so mit Themen, weißt du? Du
hast Solarstrahl.
So, ja, so ein mega Themenball einfach aufgeladen zu Hause und jetzt kannst du rausgehen und bam, über alles reden einfach. Über alles, du hast über alles Bescheid. Du hast jede Doku gesehen, du kannst immer mitreden.
Das Genki-Dama der sozialen
Kompetenz. Genau, das ist doch voll praktisch. Netflix, wir sollten uns einfach alle in den Ferien irgendwie einschließen und ganz viele Sachen gucken. Dokus vor allem.
Damit wir danach miteinander reden können.
Danach machen wir einen Intellektu-Podcast.
Und sind plötzlich, ja, ich meine, früher haben das die Leute auch gemacht. Ne? Die haben dann ganz viele Bücher gelesen und dann hat man sich zu einem Büchertreff getroffen und in einer Herrenrunde an einem runden Tisch gesessen.
Das war ja das Netflix von damals so, ne? Boah, wieder die ganze Semester nur Bücher gelesen, ey.
Voll gut. Ja. Ich hätte es voll gerne. Ich habe das mittlerweile so oft, dass ich vor einem Bildschirm sitze und mich frage, warum ich eigentlich hier vor einem Bildschirm sitze und nicht woanders. Weiß nicht. Also bis jetzt ist es noch nicht an dem Punkt, wo ich dann immer sage, okay, voll dumm, dass ich hier bin und einfach was anderes mache. Aber es ist mittlerweile immer öfter an dem Punkt. Ich bin letztens zum Beispiel, weil ich so genervt davon war, den ganzen Tag in meinem Zimmer vor einem Bildschirm zu sitzen, bin ich einfach aufgestanden, nach Kranichstein gelaufen, habe erkannt, dass es in Kranichstein einfach einen See gibt, wovon ich noch niemals wusste, habe mich an den See gesetzt.
Wie weit ist Kranichstein von hier?
Nicht so weit.
Das ist direkt nebenan quasi. Ja. Einfach die Straße laufen.
So krass, ich dachte, das wäre voll weit weg.
Ja, also ich bin bestimmt so eine Dreiviertelstunde gelaufen oder so. Hab mich am See gehockt, hab angefangen, dumme Geschichten zu schreiben und bin wieder nach Hause gelaufen. Und es war voll gut.
Geil.
Das ist so viel besser gewesen, als vorm PC zu sitzen und irgendwelche Netflix-Serien.
Ich nehme meinen PC meistens irgendwo mit zum Arbeiten oder so, weil sonst würde ich auch komplett verrückt werden. Also wenn ich schon zu Hause arbeite, dann arbeite ich auf der Terrasse irgendwie. Mal auf der einen, mal auf der anderen. Und sonst
das Double-Terrassen-Life.
Fahr ich halt irgendwie, keine Ahnung, in die Uni ab und zu. Aber in die Uni ist eine schlechte Idee, weil da werde ich abgelenkt. Mhm. Kenne ich zu viele Leute und dann auf einmal, ja, ich trinke jetzt einen Kaffee. Ach.
Ja. Also, wie hat sich euer Verhalten verändert, dieses Motivationsloch oder wenn man wirklich Pause hat, das wieder aufzufüllen? Du sagst, du gehst dann spazieren, das nach Kranichstein oder sowas, statt dann einfach vorm PC zu hocken.
Ich suche mir meistens einfach andere Dinge, die ich zu tun habe. Ich habe zum Beispiel, ich will schon ewig ein Pen-and-Paper-Abenteuer schreiben. Ich habe das sehr lange von mir hergeschoben. Ja, Mann. Und jetzt habe ich aber diese Zeit einfach genutzt und habe mich endlich dahinter geklemmt und habe das schon vor einem halben Jahr angefangen zu recherchieren, das Ding. Habe da bestimmt schon 60 Stunden Recherche einfach reingesteckt oder so.
Damn.
Wo ich nichts geschrieben habe, so wirklich. Und jetzt habe ich angefangen, die Geschichte zu schreiben und so. Und das Intro steht jetzt und es ist voll, keine Ahnung, es passiert direkt was und die Charaktere können direkt miteinander interagieren und so weiter. Und ich habe mir da ziemlich viele Gedanken gemacht, wie das cool werden könnte. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Ich fange jetzt endlich wieder an, Musik zu machen. Das habe ich schon so lange nicht mehr aktiv betrieben. Also es war immer für andere Leute. So andere Leute kamen mit einem Song zu mir und ich habe halt denen gesagt, pass mal auf, die Harmoniestruktur hier, die könnte viel schöner so sein oder da könnten noch die Chords.
Ja, das Problem kenne ich.
Aber ich habe nie eigene Mucke gemacht. Ich habe letztens mich einfach mal für eine Stunde nochmal abends ans Klavier gesetzt bei uns und habe einfach angefangen, Klavier zu spielen. Das habe ich, also ich meine, ich kann es nicht mehr offensichtlicherweise, weil ich es so lange nicht mehr gemacht habe, aber es war einfach geil, einfach mal ein paar Töne so vor sich hin zu klimpern und irgendwie ein paar Leitmotive oder so zu finden, die irgendwie funktionieren könnten und so. Ich glaube, ich sollte dieses Loch jetzt erstmal mit Sachen füllen, die mich einerseits zwar weiterbringen in dem, was ich sowieso schon mache, aber andererseits auch Freizeit sind. Weil so vieles von dem, was früher für mich Freizeit war, wie zum Beispiel mal einen Song produzieren oder so, ist es halt jetzt nicht mehr.
Stimmt, ja.
Obwohl es immer noch Spaß macht. Aber es fühlt sich halt nicht so an wie, mein Kopf ist frei. Ich habe meinen inneren Daurin gefunden. Er ist sehr hässlich, aber ich mag ihn.
Bei dir?
Ja, ich gehe auch oft spazieren sogar.
Ihr seid so Spaziergänger.
Ja, ich finde das aber nicht zu lang.
By the way, ich überhaupt nicht, möchte ich anmerken.
Okay. Ja, ich gehe immer so, wenn ich zum Beispiel 2 Stunden am PC saß und was gemacht haben muss, wenn ich viel gemacht habe, dann brauche ich einfach kurz. Also meistens, eigentlich frage ich dann, will sich jemand in der Stadt treffen oder gezielt irgendwelche Leute anschreiben. Wenn wirklich keine Zeit hat, dann gehe ich halt einfach raus. Und dann überlege ich mir unterwegs was ich machen kann. Und wenn mir nichts einfällt, gehe ich einfach nur spazieren. Mhm. Und das einfach nur einen freien Kopf zu kriegen, das tut so gut, wenn man dann irgendwie in dem Moment, wo man am weitesten, wenn man so eine Runde macht, dann gibt es ja einen Moment, wo man am weitesten von zu Hause weg ist irgendwie. Und dann fallen einem Dinge ein, auf die man Bock hat. Später, wenn man wieder zu Hause ist, so, ne? Dann, keine Ahnung, spiele ich eine Runde PlayStation 1 oder so. Irgendwie so banale Sachen, aber sowas würde ich nicht denken, wenn ich schon seit 3-4 Stunden am PC sitze und dann setze ich mich aufs Sofa rüber und denke mir, so, jetzt erstmal Fernsehen. Dann erstmal Nudeln kochen und dann Fernsehen und dann weiter arbeiten. Und ja.
Ich glaube auch, dass das extrem einen kognitiv negativ beeinflusst, wenn man den ganzen Tag im selben Zimmer verbringt,
ja,
oder in der Wohnung. So. Mhm. Ich merke das so sehr, wenn ich mal einen Tag draußen war, wie viel freier die Energie in mir fließt. Das ist echt ohne Scheiß. Ich habe echt das Gefühl, ich finde viel eher Sachen, die ich tun kann und tun möchte. Und zwar, weil normalerweise mache ich sehr oft abhängig von anderen Leuten, was ich mache. Ich finde einfach Gruppenaktivitäten geil. Ich bin nicht so ein Typ, der sich alleine so gut beschäftigen kann irgendwie. Aber ich versuche mir das wieder anzugewöhnen, weil es eigentlich eine saugute Qualität ist, einfach mit sich selbst so klarzukommen und im Reinen zu sein und sich nicht denken zu müssen, oh, ich könnte jetzt Basketball spielen, aber dafür brauche ich noch den und den. Und einfach mal selbst auf den Court zu gehen und ein paar Bälle zu werfen. Oder halt alleine Mucke zu machen. Und ohne, dass man sich denkt, mit einer Band wird viel geiler.
Ich hatte gemerkt, irgendwie die letzte Zeit, vor allen Dingen die letzten paar Monate, was sich bei mir so verändert hat, um meine Langeweile zu füllen, da bin ich ja immer ausgegangen. Ich bin gerne unter Leuten und ich treffe mich gerne mit Leuten und dann gehe ich auch voll gerne aus, da gehe ich essen oder gehe ich in eine Bar oder in eine Kneipe und dann gehe ich da trinken. Und dann irgendwie die letzten paar Male, vor allen Dingen jetzt, wo der große Abschluss ist und dann trifft man sich mit so vielen Leuten von verschiedenen Studiengängen irgendwie im Herrengarten oder sowas. Ist alles voll cool, alles voll schön. Ich habe auch absolut nichts gegen diese Leute. Ich wäre nur gerne motivierter dazu, weil diese Motivation, mich wieder unter Leute zu begeben, die letzten paar Monate so wirklich flöten gegangen sind. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das jetzt vielleicht einfach eine Einsicht ist so, oder dass man dann denkt, okay, vielleicht sollte ich mir noch mal mehr Zeit für mich selbst nehmen. Aber das hat sich definitiv geändert. Ich war früher viel öfter und viel motivierter, rauszugehen und mich unter Leuten zu begeben, mit denen einen trinken zu gehen, als jetzt, weil jetzt muss ich mich für jeden Scheiß rausquälen teilweise. Hm. Und ich merke so, oh, das sind wieder so viele Leute, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und das ist halt nichts Persönliches, es ist einfach nur so, irgendwas in mir sagt da die ganze Zeit, ich will für mich alleine sein. Und das war für die letzten 2-3 Tage wirklich sehr, sehr geil, weil ich dann wirklich 2 Tage bei mir in der Wohnung war und habe dann auch Musik gemacht, wobei in dieses Musikflow muss ich auch nochmal reinkommen. Dann habe ich wieder Musik gemacht, dann habe ich viele, viele Sachen geguckt, Netflix geguckt oder sowas. Aber
das braucht man auch manchmal einfach so. Also ich habe das für mich, dann entscheide ich irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt Wochenende mal nichts geht, dann bin ich halt nicht böse, weil dann kann ich halt für mich in meiner Wohnung chillen, so 2 Tage und dann so richtig runterkommen. Das braucht man ab und zu mal. Danach, also bei mir ist es dann so, dass ich danach umso mehr Bock habe, wieder was zu unternehmen und dann freue ich mich auch richtig drauf, so, ne? Also wirklich pausenlos, ich habe das jetzt letztens gemerkt, nach dem Urlaub so, da war ich mit meinen Eltern da, kleines Apartment, man kann sich jetzt nicht so wirklich aus dem Weg gehen, weil es nicht schlimm so, ne? Ich verstehe mich auch super mit denen. Und dann ging es weiter, dann war ich in Berlin, dann war ich bei dem, dann habe ich da gepennt und dann ging es, also ich war immer permanent unter Leuten so, ne? Und dann kam ich halt zurück nach Darmstadt und dann sofort in den Laden und dann kam mein Kumpel vorbei, meinte noch so, wann bist du nachher zu Hause? Ja, ich komme dann später vorbei, ne? Und ich denke mir so, Alter, ich werde wahrscheinlich die nächsten 2 Monate nicht einmal alleine sein.
Ja.
Und dann habe ich aber, als es dann jetzt so zu Richtung Wochenende geht und wieder viele wegfahren und so, da habe ich mir gedacht so, also gestern war zum Beispiel auch so ein Abend, wo ich wieder einfach zu Hause gechillt habe und eigentlich voll froh drüber war. Das ist so ein bisschen Akku-Aufladen-mäßig so, ne? Schon ganz gut, ich brauche das ab und zu mal. Ich glaube, jeder braucht das ab und zu mal.
Total. Ich habe auch in letzter Zeit öfters mal Sachen abgesagt, auf die ich voll Bock hatte. Ich habe zum Beispiel auf der Gästeliste von einem Festival gestanden, aber es ging einfach an dem Tag nicht so. Ich hab dann irgendwie am gleichen Tag noch Video-Release für 5 Finger Sessions gehabt, das ist immer relativ viel Arbeit. Und dann war ich auch schon relativ spät dran und dachte mir, Alter, ich kann jetzt nicht nur auf ein Festival gehen. Es ging einfach nicht so. Manchmal... man hat ja irgendwie so 2 oder 3 Akkus. So, man hat einmal diese Konzentration zum Arbeiten, dann hast du physische Power und dann hast du, finde ich, noch so dieses Soziale, diese Komponente.
So wie bei Sims.
Ja, tatsächlich, ohne Scheiß, ja, genau. Und wenn halt der soziale Akku leer ist, egal wie es sonst geht, dann geht's einfach nicht. Ja, dann musst du einfach aufs Klo gehen. Geht nicht anders.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Ich meine, da hatte ich ein wirklich einschneidendes Erlebnis gehabt, wo das wirklich, wirklich sehr, sehr krass war, wo ich auch wirklich kurz vor, was man, wie man es auch nennen möchte, aber so ein bisschen in die Richtung Burnout ging. Das war, als ich dann mit 17 oder 18, gerade 18 geworden, als um das zu überbrücken, die Abi-Zeit und irgendwie das nächste Praktikum, da war ich in Lorette de Mar und da habe ich Touri-Leiter gespielt, Reiseleiter für Abi-Gruppen.
Hey, gespielt oder du warst
es? Ich war eine, aber ich habe eine Schulung mitgemacht, das war irgendwie ganz geil. Nach der Schulung haben die Leute aber gemerkt, vielleicht ist die Lilly doch relativ zu introvertiert für diesen Job, weil das ist wirklich so, je größer dein Maul ist, desto cooler kommst du rüber, so auf die Art, oder desto besser kommst du an und einen besseren Eindruck schaffst du, wenn du so richtig extrovertiert Partymäuschen da so rumläufst, bin ich nicht. Da haben die halt auch schon gesagt, so, ja, keine Ahnung, ob das so gut ist. Ich mit meinem Ego sagt so, ja, okay, gut, so, die haben mir dann halt so eine Probewoche gegeben. Nach dieser Probewoche habe ich gemerkt, wie sehr mich das mitnimmt, wenn ich die ganze Zeit keine Ruhe für mich selber finde. Und die einzigen 5 Minuten Ruhe, die ich da gefunden habe, waren auf der Toilette. Ansonsten wirklich ganze Zeit sind nur Leute bis auf dem Zimmer, nur mit Mädchen, also nur mit anderen Leuten. Die waren auch alle super, super lieb. Ne? Das hat schon Spaß gemacht. Du warst halt bis nachts im Club, dann hast du nicht richtig gegessen, hast wenig geschlafen. Dann hast du aber auch noch keinen richtigen Umgang mit Alkohol gelernt. Dann warst du auch noch knüllig. Voll, musst du dann nach 2 Stunden aufstehen, um dann halt deinen Job zu machen quasi. Und das war wirklich, ich hab da geheult. Ich war dann bei der Chefin, hab ich hingehockt, hab gesagt, ich kann das nicht. Ich hab geflennt wie die Sau, weil es einfach, meine Nerven waren so blank, haben so blank gelegen. Und das war so ein Erlebnis, das war wirklich ein sehr einschneidendes Erlebnis, wo ich echt realisiert habe, so sozial bin ich auch nicht. Also ich bin schon durchaus sozial, ich bin auch schon durchaus irgendwo extrovertiert, aber bei mir gibt es absolut eine Grenze, wie bei vielen, aber ich habe da Leute kennengelernt, die haben keine Grenzen, anscheinend. Das ist denen egal, die können da 6 Monate machen.
Krasser Scheiß.
Ich kann das nicht.
Aber wie, was hast du denn da gemacht? Du warst quasi mit an Bord, warst da mit am Feiern und so? Musstest du die ganze Zeit aufpassen, dass dir nichts passiert, oder was?
Ja, nee, ich musste nicht aufpassen. Aber wenn halt was passiert wäre, wie zum Beispiel jemand hat sich seinen Kopf aufgeschlagen aus Versehen, weil er so zu dumm ist, um einen Salto zu schlagen, aber er war auch voll, hatte das mitten auf der Tanzfläche gemacht und sowas. Und dann musst du ihm zum Beispiel, sei es Erste Hilfe leisten oder du musst Krankenwagen rufen. Krankenwagen fahren vor allen Dingen. Ich hole mal jetzt gleich mein Tuk-Tuk. Das musste ich machen, also quasi Ansprechpartner für die sein, so. wenn die auch irgendwie nicht mehr wissen, wo ihr Hotel ist, weil sie zu dicht sind, kannst du den auch weiterhelfen.
Also so wie jemand, der mit auf die Party kommt, aber der fährt. Ungefähr.
Dass ich auch selber dann irgendwann...
Nur, dass du der Mutti-Zettel bist.
Auch genau, noch. So, ja, ich bin da... Also falls die sagt so, ja, das ist eine Schlampe, die hat mich da irgendwie geschlagen gerade, dann muss ich halt auch diese Konflikte mitlösen. Genau. So. Einmal so ein Dropkick ins Gesicht, hätte ich am liebsten gemacht. Die waren echt scheiße teilweise.
Ich glaube, es würde unfassbar lustig aussehen, wenn du jemandem einen Dropkick ins Gesicht geben würdest. Das hätte so ein bisschen Muppet-Style.
Geil.
Ja, war ein Scheißjob, würde ich keinem empfehlen, ist saubehindert.
Haben wir jemals über Scheißjobs geredet eigentlich?
Nee, haben wir nicht. Das
ist voll das gute Thema.
Das ist echt gutes
Thema. Ich kann kurz auch über einen Scheißjob reden.
Ja.
Und das hängt auch noch mit der Krankheit zusammen. Das ist perfekt. Ich habe eine Zeit lang, und es war sehr kurz eigentlich nur, ich habe nach dem Abi ein Jahr Pause gemacht, in dem ich eigentlich mit meinem damals besten Kumpel eine Weltreise machen wollte. Nur haben wir uns dann so krass zerstritten, dass ich gesagt habe, okay, ich will überhaupt nie wieder Kontakt zu dir haben. Und dann stand ich da vor meinem ein Jahr Pause und dachte mir, fuck, was mache ich jetzt? Und habe dann... aus Ermangelung an Alternativen, weil Aschaffenburg ist jetzt nicht
Weltstadt,
die Studentenstadt schlechthin, wo man die ganze Zeit irgendwelche Minijobs findet, habe ich im Selgros, das ist so eine, wie sagt man, Großhandelskette, so wie Metro oder so, angefangen als Kassierer für, und davon muss ich überlegen, ich glaube, damals gab es noch keinen Mindestlohn. Ich glaube, ich habe irgendwie 6,70 Euro die Stunde gekriegt oder so, oder 7 Euro. So richtig beschissen bezahlt halt. Und die Schichten gingen halt so 7 bis 9 Stunden so in dem Bereich. Und das war so unglaublich scheiße, das kann man sich nicht vorstellen. Mal abgesehen davon, dass die anderen Kassierer alle komplett desillusionierte Mit-30er, Mit-40er Menschen waren, die alle sich dachten, fuck ey, ich muss hier meine Familie ernähren und ich hasse diesen Job und ich hasse alles hier. Was schon ziemlich schlimm war, weil du redest mit den Leuten und du denkst dir, ihr seid eigentlich cool, warum müsst ihr hier arbeiten? Ihr hättet echt Besseres verdient. Hm. Ist der Job halt auch einfach so, ist so unglaublich undankbar und seitdem bin ich auch, ist mein Verhältnis zu Kassierern ein ganz anderes. So, wenn ich merke, dass ein Kassierer schlecht drauf ist, kann ich das komplett verstehen. Weil die Leute behandeln dich so krass wie Dreck. Das ist nicht mehr feierlich. Nee. Also du wirst wegen jedem Müll angepumpt. Wenn du mal zu langsam bist, kriegst du direkt auf die Fresse. Wenn die Schlange sehr lang ist, bist du dran schuld. Egal wie schnell du bist. Egal wie gut du gelaunt bist. Ich hab wirklich versucht, das Beste draus zu machen. So, ich habe in der Weihnachtszeit da gearbeitet, was furchtbar ist. Weil in der Weihnachtszeit kaufen die Leute so abartig ein.
Also gerade so vor den Feiertagen, wenn es richtig...
Es ist Wahnsinn.
Sonst wird die Welt untergehen.
Und
so.
Ich habe halt angefangen, irgendwie beim Arbeiten einfach Weihnachtslieder zu singen und so. Und ich habe so richtig Klischee, gut gelaunten Kassierer gemacht. So übertrieben. Ja, ich habe teilweise getanzt irgendwie beim Kassieren und so, hey, du kriegst 100 Treuepunkte anstatt von 2 und so weiter. Also ich habe richtig übertrieben so. Und
trotzdem waren die Leute angepisst.
Und trotzdem waren die Leute behindert. So. Tatsächlich muss ich aber auch von einer guten Geschichte erzählen, nämlich, wie gesagt, Weihnachten und ich habe das alles gemacht. Und dann habe ich eine Kundin eben fertig kassiert. Eine halbe Stunde später kam sie zurück mit so einer kleinen Geschenkpackung, weiße Ferrero Küsse, und hat gesagt, vielen Dank, dass Sie vorhin so lieb waren. Da geht mir bis heute das Herz auf, wenn ich dran denke. Ich habe auch die Schachtel noch irgendwo rumliegen. Also ohne Küsschen, aber ja.
Ernsthaft, wie krass.
Und dazu arbeiten ist aber an sich halt richtig kacke, weil das ist wie gesagt Großhandel und diese Fließbänder sind ewig lang und die gehen am Anfang sogar bergauf und dann gerade. Und wenn da jemand eine Melone drauflegt zum Beispiel,
dann rollt die rum.
Dann rollt die runter und platzt. Und du bist der Trottel, der es wegmachen muss.
Hä, du sitzt doch an der Kasse, da kannst du nichts dafür.
Der Kunde macht sich ja nicht weg. Und außerdem ist es wie gesagt ein Großhandel, das heißt, da wird der bescheuerste Scheiß verkauft, zum Beispiel Rinderzungen in 10er-Packs oder so. Und diese, das ist natürlich aus Plastik. Und wenn die Leute das aufs Fließband klatschen, dann hebst du das hoch und auf einmal hast du Rinderblut überall. Oh. Und ich als Vegetarier, der übelst Ekel vor so einem Scheiß hatte schon immer, also jetzt mal nicht abhängig davon, ob ich Vegetarier bin oder nicht.
Du Vegetarier oder ihr habt es vergessen?
Jetzt bin ich es nicht mehr. Aber damals war ich
es. Ach so.
Und ich hatte schon immer mega Ekel vor sowas. Ich finde das einfach, das geht einfach nicht. So, ich komme darauf nicht klar. Und dann, weißt du, packst du so einen riesigen Pack, das du eh schon eklig findest, egal ob das eingepackt ist oder nicht. Und dann auf einmal kommt so eine riesige Lache an Rinderblut, an so dunklem, und alles ist voll damit und du musst alles wieder sauber machen. Es ist so eklig.
Alter, das ist eine heftige Zumutung eigentlich.
Übel. Mhm. Also dieser ganze Job ist so eine krasse Zumutung und das ist auch echt physisch mega anstrengend. Also ich hatte nach meiner ersten Schicht, und ich war 19, also wirklich fit, ich habe damals noch richtig viel Sport gemacht und so, war ich im Arsch. So, mein Rücken hat unglaublich wehgetan, weil du die ganze Zeit nach vorne gebeugt sitzt und Sachen von rechts nach links ziehst. Und die sind ja teilweise echt schwer, gerade im Großhandel. Ja. Es ist so ein heftiger Job, es ist super stressig.
Ja, und vor allem,
und physisch,
du musst einfach immer schnell sein, so, ne?
Du musst mega schnell sein, ja. Und dann hast du noch am Ende natürlich das Ding, stimmt die Kasse oder nicht? Hast du dich vielleicht irgendwo vertan? Hast du was falsch eingetippt und so?
Ja, das ist halt nicht wie bei uns im Café, wo du einfach, dann schreibst du halt 2 Euro Minus auf für heute und fertig, sondern ich glaube, da wird richtig erstmal detektiv, wo sind die 2 Euro?
Gerade im Großhandel, da du hast, wenn die mit Kreditkarte bezahlen, hast du so ein bestimmtes Formular, das sie ausfüllen müssen. Das schickst du dann mit Flaschenpost, mit Rohrpost, schickst du das dann an die Zentrale und so Kram. Es ist also, und wenn deine Kasse zu voll ist, dann musst du kurz deine Kasse zumachen, musst abrechnen, haust da auch eine Rohrpost rein und dann, da wirst du wahnsinnig. Es ist echt so viel. Und keine Ahnung, hast du eine halbe Stunde Pause bei einer 9-Stunden-Schicht.
Ich habe gerade so ein bisschen so das Bild von Charlie und die Schokoladenfabrik so im Fließband und dann so flupp.
Ja, genau so ist
so eine,
es.
So eine Post nach oben und es sind überall irgendwelche Schläuche.
Das ist auch geil.
Das sieht richtig krass aus, ey.
Ja, also Rohrpost macht auch Spaß irgendwie. So, du hast so eine kleine Kapsel und dann hältst du die da dran und machst und dann ist die weg. Das ist schon witzig. Ja. Um aber noch auf dieses Krankheitsding zu kommen. Ich habe, wie gesagt, in der Weihnachtszeit da gearbeitet und wir hatten eine Chefin, die war halt richtig stressig. Die war, also die Kollegen waren alle super, aber wir hatten eine Chefin, die war einfach eine übelst blöde Kuh. Und wenn du krank warst, hast und hast angerufen, hast dich entschuldigt, hat die dich erstmal zur Sau gemacht. Sowas fällt dir ein, krank zu sein. Deswegen bin ich an dem Tag trotzdem zur Arbeit gekommen, obwohl ich mich echt nicht gut gefühlt habe. Und irgendwann saß ich an der Kasse und mein Kopf ist die ganze Zeit so runtergefallen so, und ich habe so geschwitzt und so und ich war richtig fertig. Und dann kam eine Kollegin vorbei und hat so gemeint, du gehst jetzt mal schön hier hoch und nimmst eine Suppe und dann du gehst nach Hause. Und stellt sich raus, dass ich halt eine Mandelentzündung einfach hatte und dann einfach noch irgendwie 5 Stunden im Selk rausgearbeitet habe. Also es ist echt, ein Aufruf an alle Leute, die diesen Podcast hören, seid lieb zu Kassierern. Die haben es echt nicht leicht. Es gibt auch 1000 andere Jobs, wo es die Leute nicht leicht haben, aber Kassierer auch nicht. Und deswegen seid lieb zu ihnen, egal.
Ja, ich bin nie eine, die jetzt einkaufen geht und rumstresst, genau. Weil ich finde Einkaufen an sich eh schon so stressig. Und wenn ich da an der Kasse an diesem Band stehe und ich muss das, vor allen Dingen in der großen Stadt, da ist man, muss man sehr, sehr schnell seine Sachen einpacken. Und ich leg mir die ja schon zurecht, so, okay, die kleinsten Sachen kommen nach oben hin, die schwersten Sachen.
Die Kassierer sind dann manchmal trotzdem so schnell, dass du nicht hinterher kommst.
Genau, ich komme schon nicht hinterher und ich krieg da so meinen Puls, fliegt nach oben und krieg schon halbe Panikattacken dabei. Und deswegen, ich bin da echt auch so bei Leuten, die kleinere Jobs machen müssen oder die, ja, kleinere Jobs, damit meine ich halt einfach Aushilfsverhältnisse und sowas, da bin ich nie so, okay, die haben es eh schon schwer genug, so ich muss denen jetzt nicht zusätzlich ihr Leben zur Hölle machen.
Also ich gehe auch nicht einkaufen, wenn ich gestresst bin, das ist völliger,
ja,
das ist
ich das völliger auch. Ja, ich meine, diese Sport, zwei, ja. Die 20 Sekunden, die du dir sparen würdest, wenn sie effizienter arbeiten würdest, damit kannst du dir auch nichts kaufen. Nee.
So. Das Schlimme sind immer die anderen Kunden, die dann hinter dir sind. Keine Ahnung. Ich hatte das letztens, dass ich im Penny. Werbung?
Im Egal. Penny?
Dass ich im.
Discounter.
Discounter.
Im Discounter, ja.
Da gibt's immer so, da gibt's halt keine Ablagefläche so. Die erwarten ja, dass du da irgendwie mit dem Auto kommst oder so. Und das heißt, ja, da passt vielleicht noch eine Pizza hin und das nächste, was, wenn das nicht in deinem Rucksack landet und da kommt schon das nächste, wird abgescannt, dann fällt die Pizza halt runter, so, ne? Und ich war voll happy, weil die Kassenlade war halt leer. Ich war so der Erste, fang an, meine Sachen aufzulegen. Während ich auflege, fängt die schon an zu scannen und die ersten Sachen fallen schon auf den Boden. Jetzt so völlig keinen Fick gegeben. So, ja, ob du da jetzt stehst oder nicht, ist mir doch scheißegal. Ich scanne das jetzt einfach alles durch. Da musste ich noch irgendwo unterschreiben. Ich so, ja, wo denn? Da liegen überall meine Sachen. Und dann schiebt sie diese Sachen, noch mehr Sachen fallen auf den Boden. Also, um nur kurz die andere Seite zu zeigen, es gibt auch, na gut, aber vielleicht war sie einfach mega gestresst und wie auch immer.
Ja, ich hab trotzdem versucht, geht das natürlich nicht, das muss man nicht sagen.
Ja, ja, ich bin trotzdem irgendwie, also natürlich bin ich cool geblieben und so alles, ne? Und ich war auch nicht gestresst, deswegen hat mich das jetzt nicht aus dem Konzept gebracht oder so, ne? Aber ich finde so gestresst, eigentlich, wenn mir sowas passiert wäre und ich wäre mega gestresst so und ich müsste jetzt, keine Ahnung, wie weiter oder so, dann gehe ich doch nicht einkaufen noch so. Wenn ich zum Supermarkt gehe und ich bin gestresst, dann nur, weil ich übel Hunger habe und ein Brötchen kaufen will, so, ne?
Ja.
Aber dann werde ich auch meistens vorgelassen, also manchmal sind die Kunden so nett und sehen so, oh, sie haben nur ein Brötchen, gehen sie nach vorne. Und dann suche ich meine Centmünzen so, mal sehen.
Nein, oh Spaß. Ja, das ist auch geil.
Ich zahle echt immer mit Karte eigentlich, immer. Ja. Auch wenn ich für 2 Euro einkaufe, weil ich sonst kein Bargeld habe, später zum in die Kneipe gehen.
Also da gibt es einen Supermarkt in Darmstadt, da ist eine Kassiererin, so eine total lustige Person mit so einem hochtupierten Haaren, Blondine.
Ja. Die ist
bisschen
berühmt.
Älter, genau, die hat ja schon, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber bestimmt kennt
man sie. Ich weiß
es,
aber ich sag's nicht.
Arbeitet dann da und die fängt mit jedem Smalltalk an und das ist auch der Supermarkt hier, der so zentral liegt, dass oder 24 Stunden auch auf hat.
Nee, das nicht, aber der bis 24 Uhr auf.
Ja, stimmt, genau, das meinte ich. Und da ist so viel los immer und die stehen bis hinten hin und sie steht da vorne, so eine Mitte 40er, so, oh ja, ach Günther, oh ja, und wie war der Tag so? So, die Bäckchen Marlboros, ah ja, klar, das kriegst du. Ja, und wie geht's deinen Kindern? Und dann ist so voll die lange Schlange.
Dann dreht sie sich um, nimmt so einen Schluck vom Wasser und dann sagt sie so, ja, man muss ja auch was trinken, ne? Sonst fängt sie an zu erzählen, weil ja, manche Leute, die trinken halt so wenig.
Und das Allergeilste war dann halt, dann stehst du da hinten, saulange Schlange, kriegst das mit, hinter dir ruft dann irgend so ein Penner, ey, Alter, mach mal deinen Job schneller und ruft das nach vorne. Und wir so, Jesus, das geht ab, Alter.
Geil.
Das gibt's auch noch.
Ich habe mich echt letztens, Anekdote. Ja, ich habe mich echt letztens mit ihm unterhalten, der kannte die auch, das ist so lustig.
Jeder kennt sie.
Aber ich stelle mich nicht, trotzdem nicht bei der an, weil ich bin zwar nicht gestresst, aber das muss ich mir trotzdem nicht geben. Das dauert mir echt trotzdem. Das dauert mir doch wieder. Manchmal stelle ich mich an die Schlange an, die viel länger ist, aber auf der anderen kurzen arbeitet sie halt. Dann suche ich mir irgendwen aus der Schlange und gucke so mal gucken, ob ich schneller fertig bin als diese Person. Und ich schaff's fast immer. Das ist schon.
Ich finde übrigens krass, ihr habt nämlich jetzt beide davon gesprochen, dass Einkaufen voll stressig sein kann. Und das finde ich so ein verqueres Ding eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Dass wir in Zeiten leben, wo es normal angesehen wird, und es geht mir ja genauso, ich habe voll oft keinen Bock, einkaufen zu gehen, also Nahrung kaufen zu gehen, weil ich mir denke, fuck, das ist mir gerade zu viel Stress. Und das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? Wie unglaublich bescheuert ist es denn, dass wir das als wirklich unangenehm empfinden, uns was zu essen zu holen.
Ist es bei euch so? Bei mir ist es gar nicht so.
Ich finde das unfassbar
unangenehm. Ich finde auch einkaufen, ich muss es machen, aber ich bin immer gestresst ein bisschen, ja.
Gerade wenn man nicht so Kohle hat und beim Discounter sein muss oder so und die Schlangen sind ewig lang und es ist so viel, man muss sau schnell bezahlen, muss sau schnell einpacken und so.
Ich habe, glaube ich, einfach irgendwie ein eigenes System, weil ich muss nochmal auf meine Spaziergänge zurückkommen. Ich verbinde das meistens auch mit dem Einkaufen und dadurch, dass ich das auch oft mache, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Woche 3-4 Sachen krass machen muss zu Hause am PC und dann halt meine frische Luft brauche, dann gehe ich halt, anstatt dass ich irgendwie jetzt durch den Park gehe oder so, gehe ich halt einkaufen. Und da ich gestern schon war und vorgestern schon war, brauche ich halt nur, was brauche ich denn heute? Heute brauche ich Käse und 2 Bier vielleicht und weißt du, dann sowas, was du quasi in eine Handtasche einpacken kannst. Und wenn du jeden Tag nur ein bisschen einkaufst, dann ist es auch mal mega chillig und so und du musst nicht schleppen. Das ist schon geil eigentlich.
Ja, das stimmt.
Das ist so ein bisschen mein System, ne? Aber es ist klar, dass nicht jeder dafür die Zeit hat.
Ich finde auch einfach dieses Grundkonstrukt Supermarkt saumäßig nervig. Also ich glaube, dass Ikea da eine große Teilschuld dran hat. Ich kann mir vorstellen, dass Ikea so einer dieser Vorreiter war, die damit angefangen haben, dass du durch diesen ganzen Scheißmarkt
laufen kannst. Naja, aber ein Supermarkt ist aber nicht wie Ikea, ne?
Ja, natürlich, Ikea ist natürlich die Extremform. Also ich finde Ikea zum Kotzen. Dieses, dass du dich durch alles schlängeln musst, bis du irgendwann mal an den Punkt bist.
Ich bin dafür auch viel zu ungeduldig. Das ist, Alter. Denn manche, die dann sagen, so, Ikea ist voll geil, ey, jetzt trau ich ihn dort.
Nee. Das ist überhaupt, dass man damit überhaupt durchkommt, dass man so ein Konzept abgibt, so ja, alle Kunden müssen durch die Büroabteilung, dann durch die Kinderabteilung, dann durch die bla und dann sagen die so, ja, finden wir gut, das machen wir so. Weil wenn jetzt jemand Schrauben braucht oder so, vielleicht holt er ja auch ein Bett oder einen TV-Schrank oder so, spontan, kann ja sein.
Und ich finde es halt, wie gesagt, bei Supermärkten ist es nicht so extrem, aber das ist schon mal ein Punkt, dass man erstmal durch den ganzen scheiß Laden laufen muss, um eine Sache zu kaufen. Und dann natürlich noch, sind da meistens extrem viele Leute, egal zu welcher Uhrzeit. Und du hast extrem lange Schlangen und du hast extrem schnelle Kassierer, weil die unglaublich gestresst sind.
Schon krass, ne? Warum ist bei Ikea immer so viel los?
Ich meinte das jetzt allgemein auf Supermärkten, aber ja, bei Ikea ist es natürlich auch...
Weil jetzt, wo du es nämlich sagst, jetzt fällt mir das auf. Ich glaube, ich war noch nie im Ikea, wo es irgendwie so... Ich habe immer das Gefühl, das fühlt sich an wie so ein Freizeitpark oder so.
Stimmt!
Weil die Leute sind da immer... Die Hälfte der Leute, mit denen man da hinfährt, die sind noch immer so... Ich meine, als Kind war ich auch immer voll happy, wenn wir nach Ikea gefahren sind. Aber nicht wegen des Bällebads, sondern einfach, weil ich das so... Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben im Podcast. Wahrscheinlich nicht. Irgendwie kommt mir das voll bekannt vor. Aber ich habe es auch bestimmt schon mal irgendwem erzählt. Aber ich finde das so interessant, wenn man... oder als Kind vor allem fand ich das interessant, wenn man so von einem Wohnzimmer ins andere geht quasi. Komplette so Demo-Möbel quasi. Dann setzt er sich so hin, so... Oh, und daneben, das fühlt sich so, mit was kann man das vergleichen? So, wie so ein TV-Set irgendwie.
Ja, ne? Ja.
Als ich beim GZSZ-Set gucken war, da habe ich mich auch gefühlt wie bei Ikea so ein bisschen irgendwie, weil alle paar Meter ein neues Wohnzimmer, eine neue Wohnung angefangen hat. Das war nicht so geil.
Als Kind war es wie so eine alternative Realität. So, du kommst da hin und dann siehst du, okay, fuck, so sieht das bei anderen Leuten aus.
Genau.
Du kanntest das noch gar nicht und so. Und dann, was, ein Kinderzimmer kann ein Rennauto als Bett haben?
Genau
so. Mittlerweile kennt man das ja meistens schon alles. Und außerdem fallen einem mittlerweile ganz andere Dinge auf. Man achtet auf ganz andere Dinge. Und man hat auch eine ganz andere Perspektive. Weil meistens ist man da zum Beispiel, um sich eine scheiß Spüle auszusuchen für die Kackküche. Sorry, ich habe immer noch Umzugstraumata, diverse. Ja.
Hast du, aber Hotdog kann man sich dann gönnen.
Immer. Ikea-Food ist für mich das Widerlichste, was es gibt. Dass die Leute das geht, da. Ja. Ich finde das so krass. Ich war ja, wie gesagt, ne, wegen des Umzugs waren wir echt oft bei Ikea, was ich zum Kotzen fand. Und immer dieses, ja, am Ende können wir uns dann auch einen Hotdog geben. Und dann stehen da 200 Leute in der Schlange, nehmen dieses widerliche Würstchen, klatschen diese ekligen Gurken drauf und es stinken dann alle nach diesem widerlichen. Drecksfraß.
Ich finde die Hotdogs gut, weil die so basic sind irgendwie. Das sind jetzt keine irgendwie krassen Das ist einfach nur, das sowas kannst du natürlich auch zu Hause machen, klar, aber das ist irgendwie so ein bisschen.
Ja, ich finde einfach, keine Ahnung, ich finde einfach diesen IKEA-Besuch allgemein, der fühlt sich einfach ungesund an. Alles daran. Nicht nur das Essen, sondern auch da durchzulaufen stundenlang durch diese Kunstlichthallen und es dauert so lang und es riecht alles irgendwie verbraucht und
nach. Ja, und dann vor allem, Menschen, ja, genau, durch diese Hallen einfach.
Ich fühle mich einfach ungesund da drin. So, alles daran fühlt sich ungesund und unmenschlich irgendwie an. So ganz, ganz, weiß nicht.
Hattest du mal einen beschissenen Job eigentlich?
Ja, ich habe gerade überlegt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich immer um so beschissene Jobs rumgeschlängelt. Ich hatte eigentlich immer nur Jobs, wo man meinen würde, oh, das klingt aber beschissen, wie zum Beispiel im Lager arbeiten oder so. Nö, es hat mega Bock gemacht. Ich konnte mich im Gabelstapler rumdrehen die ganze Zeit und hupen. Das war übel geil. Nee, aber
Tokyo Drift,
ja,
Gabelstapler.
Ey, kein Scheiß, du lachst. Also wirklich, habe ich wirklich gemacht.
Geil.
Aber wie auch immer, ich glaube, das Schlimmste, was ich berufsmäßig irgendwie erleben musste, war in der 7. Klasse mein Schülerpraktikum. Das irgendwie, wie lange ging das dann? 3 Wochen?
2 Wochen gehen Schülerpraktika.
3 Wochen ging das bei uns, glaube ich. Mhm. Und im Einzelhandel und ich dachte, Veranstaltungstechnik, voll geil. Ne? Und dann, ja, ich durfte ab und zu mal eine Box aufschrauben, wieder zuschrauben und mit den Lichtern da spielen, mit den CD-Playern spielen. Aber ich war nicht kompetent genug, um die Kunden zu bedienen, die reinkamen, und ich durfte auch nicht irgendwie was im Büro machen, weil das alles irgendwelche Geschäftsgeheimnisse waren und so. Das heißt, im Endeffekt stand ich 2 Wochen lang in dem Laden rum, wie so eine Pappfigur, und ja, musste Bescheid sagen, wenn ein Kunde kommt, muss ich da hinten gehen und sagen, ja, da ist jemand. Und ja, durfte halt sauber machen und so. Also das war richtig scheiße. Die Leute waren zwar echt nett, und ich habe mich mit einem von denen gut verstanden, so besonders, aber das war echt kacke. Und dann, da habe ich in der 7. Klasse gemerkt, boah, fuck, ich will nicht so einen langweiligen Job haben. Okay, was, wie sind meine Noten nochmal? Fuck, ich glaube, ich sollte nochmal ein bisschen was machen. Ja, das war so ein Erlebnis. Nee, ich hatte bisher eigentlich immer nur Jobs, wo ich sehr viel Spaß hatte, ne? Irgendwie. Wie ist das mit dem Lager, das, oder im Radio oder so? Das war alles cool, eigentlich.
Ja. Bisher. Glück.
Ich habe auch extrem wenige Jobs gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Also das, was ich jetzt gerade mache, nämlich Sprachdozent und Nachhilfelehrer, beziehungsweise Nachhilfelehrer schon jetzt eine Weile nicht mehr, aber das macht mir, also das mache ich ja schon seit, das habe ich direkt nach Selcross gemacht. Ich habe 3 Monate später gekündigt, dann, sobald die Bestätigung endlich kam, dass ich genommen bin bei der damaligen Nachhilfeagentur, habe ich direkt gekündigt und gesagt, fickt euch so, kein Bock mehr, Mann. Out of here. Und seitdem mache ich das ja. Das ist ja jetzt, ich bin ja jetzt quasi im 5. Jahr fast schon, dass ich das mache. Und das macht mir auch immer noch unfassbaren Spaß. Also nicht immer natürlich, klar, gibt es auch Schüler, wo ich mir denke, okay, ja, du bist einfach nicht so die hellste Birne am Firmament. Aber selbst das ist irgendwo noch eine Herausforderung, und man kann sich was überlegen, und es ist nicht so ein Job, wo du die ganze Zeit stupide dasselbe machst, selbst wenn du dasselbe Thema unterrichtest. Jeder Mensch lernt anders und
du musst immer
auf Leute anpassen.
Das ist ja ein kreativer Job, so. Du musst halt wirklich kreativ dran gehen. So, ne?
Und das ist auch ein Job, der einfach rhetorisch anspruchsvoll ist. Du musst halt irgendwie überlegen, wie formuliere ich was, dass die Leute es direkt verstehen und nicht erst beim 3. Mal. Von daher, das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Das Einzige, wo ich vielleicht noch eine negative Erfahrung hatte oder leicht negativ, war halt Praktikum fürs Studium, was überhaupt nicht irgendwie an der Firma lag. Ich habe halt bei einem Veranstaltungstechniker das gemacht. Aber ich fand einfach den Job des Veranstaltungstechnikers echt nicht geil. Du stehst um 5 Uhr morgens auf, bist um 6 Uhr morgens in irgendeiner Halle, fängst an, irgendeinen Scheiß aufzubauen, dann ist um 8 Uhr abends die Veranstaltung, die geht bis 2 Uhr morgens, und dann baust du bis 5 Uhr morgens wieder ab. Und
das finde ich sowieso generell, also viele Leute fragen, ob ich sowas, weil die hören, ich studiere Sound and Music, und dann, interessiert dich so auch sowas vielleicht wie Veranstaltungstechnik und so, dann sage ich, nein! Das ist einfach so ein Baustellenjob, sorry, aber ich meine, wenn man da richtig drin aufgeht und so, es gibt ja auch viele, gerade in unserem Semester, die da voll Bock drauf haben und so, ne? Die sind dann so richtige Mitanpacker und dann da Steher und Hörer und, boah, ist das geil, die haben das alles aufgebaut, Leute. Aber ich sehe eigentlich eher zu den Besuchern, die kommen und sagen, boah, cooles Konzert, gib mir ein Bier.
Ja.
Boah, jetzt will ich auch nach Hause. Geiles, ne? Konzert, gib mir ich Bier. Wickel noch ein Kabel für euch mit auf, wenn ihr Bock habt. Oder 2. Ja, tschüss.
Ich muss auch sagen, das ist echt das, was mir...
Nichts mit Faulheit zu tun, ist einfach krass.
Ja, nee, es ist super heftig. Und ich muss auch sagen, das ist das, was mir am wenigsten Spaß macht. Wir, bei unseren Konzerten muss ich das ja quasi auch machen. Ich muss ja Anlage aufbauen, Systemtechniker sein, so ein bisschen in kleinerem Rahmen natürlich. Ja. Aber das ist das, was ich am ungeilsten finde. Also, wenn es an mir ginge, würde ich gerne den Rest des Teams das machen lassen. Ich komme hin.
Wo jemand dafür einstellen muss.
Ja. Ja, genau. Also, ich glaube, deswegen ist es eigentlich cool, Live-Tontechniker zu sein, weil meistens arbeitest du so, dass alles eingerichtet ist. Alles ist fertig, du gehst dann einfach hin, stellst dich ans Mischpult und fängst mit dem Soundcheck an.
Genau.
Und das ist halt ein geiler Job. Das macht wiederum Spaß, weil du bist halt einfach nur da, um Musik zu mischen.
Genau.
Aber dieses Veranstaltungsding drumherum, allein die Logistik, die dazugehört, ey, die kommen da mit, was weiß ich, wie vielen LKWs angefahren und müssen die ausladen und boah, das ist, und was da für ein Zeitdruck auch herrscht und so.
Ja, schon krass.
So heftig.
Als du gerade erzählt hast, dann über deinen jetzigen Job so, ist mir eingefallen, ich habe ja auch ab und zu mal probiert, Gitarrenunterricht zu geben oder Klavierunterricht und so, und irgendwann habe ich aufgehört zuzusagen, wenn jemand aus der Familie irgendwen kannte oder so, ey, du kannst doch ganz, und dann irgendwann, als ich die Erfahrung gemacht habe mit 3-4 Leuten und das nicht geklappt hat, habe ich gesagt, nee, ich kann das nicht.
Woran lag das?
Weil ich weiß nicht, ob ich ein schlechter Lehrer bin oder ob die Leute, die ich immer gekriegt habe, einfach unfassbar untalentiert waren. Aber das Ding ist auch nicht böse gemeint oder so, aber weiß ich, es gibt halt Leute, die setzen sich in den Kopf, ich lerne jetzt Gitarre spielen. Die haben halt wie null Rhythmus so. Ne? Du kannst dir nicht mal erzählen, was ein Vierviertel-Beat ist. So, ne? Das geht halt nicht. Und die können das nicht mitklopfen. So, ne? Dann probierst du das so ein paar Mal und irgendwann stehe ich dann da und denke mir, was mache ich denn jetzt, Alter? Dann, keine Ahnung, zeige ich, wie man Smells Like Teen Spirit oder sowas spielt mit dem. Ja, wie macht man das denn? Ja, du musst mit einer rechten Hand locker. Okay, ja, aber nicht so. Ja, sag, ich spiele das mal kurz. Dann spiele ich das vor, gebe die Gitarre zurück und klick. Nicht mal einen Ton, weißt du, weil der Griff nicht perfekt war.
Das ist auch echt nicht der einfachste Song anzufangen.
Das ist richtig.
Ja, nur um die Powerchords oder wie
auch immer. Ja, ich verstehe schon. Also ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe ja auch eine Zeit lang Gitarrenunterricht gegeben. Kurz nur, weil ich echt direkt gemerkt habe, das ist ganz anders als Sprachunterricht zu geben oder Schulnachhilfe. Das ist so ein ganz anderer Kompetenzbereich. Mhm. Du redest über ganz andere Dinge und du musst dich viel mehr wieder darin hineinversetzen, wie es ist, ein Instrument überhaupt nicht zu verstehen.
Genau.
Und das ist echt schwierig, Mann.
Ja, das kann ich nicht so gut einfach, ja, glaube ich.
Das kann ich komplett nachvollziehen.
Weil du willst eigentlich über die Materie reden.
Genau.
Ja. So über die Rhythmen und über die Töne, die gespielt werden müssen, aber dein Gegenüber weißt du nicht mal, wie man das Ding hält.
Ja.
Weißt du, da denkst du dir,
ja, du musst ja komplett woanders anfangen.
Ja, dann, genau. Ne? Eigentlich muss man halt.
Und es geht so langsam am Anfang. Die Lernkurve ist natürlich exponentiell. Der Anfang ist richtig langsam. Irgendwann explodiert es total, bis es stagniert.
Ja, aber Leute.
Aber
es gibt aber auch Leute, also viele Leute, die setzen sich das, also zumindest die paar bekannten Kumpels und Freundinnen oder so, mit denen ich da versucht habe, Gitarre zu lernen, das sind meistens so, die haben auch, wenn ich nicht da war, auch nicht geübt oder so. Dann komme ich halt dahin. Und dann sind wir am gleichen Level wie letzte Woche. So, ne? Und es ist nach dem Motto, so, jetzt kommt Dennis, dann übe ich wieder ein bisschen Gitarre mit ihm. Nein, du musst die ganze Woche üben, damit du besser bist, wenn ich nächstes Mal komme. So, ne?
Wie frustrierend ist es für einen Nachhilfelehrer, egal welcher
Bereich. Oh, das habe ich auch mal gemacht. Das war auch richtig.
Egal schlimm. Welcher Bereich Nachhilfelehrer oder nicht nur Nachhilfe, sondern auch Gitarrenlehrer, zu sehen, wie frustrierend ist es zu sehen, dass dein Schüler am Ende nichts erreicht hat.
Ja.
Ich glaube, ich bin nämlich von der anderen Seite. Ich war nämlich sehr oft Schülerin, Nachhilfeschülerin und war davon abhängig, dass mir schlauere Leute Dinge erklären, die ich sonst halt nicht verstanden hätte. Und am Ende hatte ich 2 Jahre lang Mathe-Nachhilfe und ich habe in meinem Abitur eine 0-0 geschrieben. Wie frustrierend ist das? Ich weiß noch, dieser Moment, als ich zu meinem Nachhilfelehrer, total lieber Typ, da hingegangen bin und gesagt habe, ich habe eine 0-0. Und er guckt so, ich habe gesehen, wie sein Leben aus seinen Augen entwich. Einfach so.
Ich bin gescheitert.
Why? Also, weil es geht denen ja auch oft nicht um Geld. Es ist ja auch wirklich, glaube ich, kennst ja selber, du hast ja auch irgendwo so ein Stolzgefühl, so, ja, ich bringe den Leuten was bei, ist voll cool, ich kann die beeinflussen. Und dann kommen die zurück, ich habe eine 5.
Schlimmer noch, wenn du der Nachhilfelehrer bist und die Eltern dir irgendwann sagen, ja, komm, das bringt nichts mehr, weil der wird ja nicht besser. So.
Das ist zum Glück mir noch nie passiert.
Ja, und dann so auf voll liebe Art und so. Und die sagen auch einem so, ja, das liegt nicht an dir und sowas. Aber Alter, natürlich liegt das an mir. So, weil warum sollten die sonst sagen, mach das nicht mehr oder so. Ne? Als ob die jetzt sagen, nee, komm nicht mehr, wir geben den Jungen auf. Der kann jetzt ruhig arbeiten gehen.
Ja, wir haben ihn ausgesetzt. So. Die Wölfe werden das erledigen. Das ist kein Problem.
Ja, ey, mein Nachhilfeschüler war auch witzig und so. Ne? Aber der hatte einfach keinen Bock. Ne? Und der hat sich halt irgendwann immer mehr erlaubt. Ne? Und ich war mehr so von der Sorte... Ich wollte den jetzt nicht zusammenscheißen, wenn er keinen Bock hatte oder so, sondern ich habe mir gedacht, wenn du nichts lernen willst und noch eine 5 schreiben willst, okay, ne? Dann, weißt du was ich, komm da hin und der ist noch am Xbox zocken. Ich so, ja, kannst du mal ausmachen jetzt, ne? Wir machen jetzt ein bisschen Englisch so, ne? Ja, warte, das Level noch. Bla, bla, bla. Ey, kennst du GTA 4? Übelst geil, gerade rausgekommen, bla, bla. Und ich so, ja, aber lass mal, ja. Und dann das hat immer so lange gedauert bei dem. Und
ja, deswegen habe ich auch, also das war einer der Gründe, warum ich jetzt weniger oder gar keine Nachhilfe mehr mache, weil ich einfach keinen Bock habe, also auf Dreikäse hochs. Erwachsene, die in den Sprachunterricht kommen, die haben Bock, die wollen das machen. Teilweise hängt von dem Sprachunterricht ab, ob die in Deutschland bleiben können und so weiter. Also es hat High Stakes. Mhm. So, ja. Und man merkt auch, dass die sich einfach reinhängen dann. Klar gibt es dann immer noch Leute, die einfach nichts checken, so die dann halt irgendwie mit 50 versuchen, irgendwie die kommen aus einem slawischen Land, können kein Englisch und versuchen dann Deutsch zu lernen. Und ich stehe da und denke mir, fuck, Alter, wie soll ich denn einer Serbin Deutsch beibringen, wenn ich kein Serbisch kann? So,
ja, ja. Ne?
Das musst du machen?
Ja.
Ohne Connection irgendwie?
Ja, ja. Gar nicht. Das ist dann einfach so.
Gibt es da niemanden, der eingestellt ist, der irgendwie Serbisch kann oder so?
Nee, gibt es auch viel zu wenige Leute. Das wäre auch super teuer. Das können sich die Leute gar nicht leisten. Ja.
Alter.
So sind meine Eltern im Übrigen auch nach Deutschland gekommen. Die sind dann alle die komplette Familie und viele, viele Familien sind in eine Klasse gekommen zusammen. Alter von, es hat angefangen von 3 Jahren bis hin zu 98 Jahre. Mhm. So Omis haben da auch mit in dieser Klasse gehockt. Ein Lehrer, der auch ein Deutscher war. Natürlich, die Vietnamesen können kein Englisch. Und der hatte dann versucht, den Deutsch beizubringen. Und das war geil, weil wir haben noch Kontakt zu diesem Lehrer. Also meine Mama, weil meine Mama sehr, sehr, die war schon sehr talentiert in Sprachen und die war vor allen Dingen sehr fleißig und wissbegierig. Deswegen hat sie das relativ schnell gelernt, bis sie dann halt für ihn quasi auch teilweise einen Job machen musste und dann halt für die Vietnamesen das übersetzen musste. Aber da musste man anfangen mit, ich habe eine Uhr gebastelt, ich stelle das auf 2 Uhr, 2 Uhr. Und jeder so, und dann die 98-jährigen Omis, die dann so schon gar nichts mehr hören, so nur gegrinst.
Aber da kann ich mir auch vorstellen, wenn so viele Leute in der Klasse sitzen, dass irgendeiner wird es schon checken und dann gibt man das halt untereinander weiter.
Ja, genau, das war ungefähr bei meiner Mutter.
So eine Schwarmintelligenz, genau. Weißt du, so, oh, okay.
Weil das auch ganz anders funktionieren kann. Also ich will jetzt nicht Werbung für das machen, was ich tue, aber ich habe oft Leute, die von der Volksschule dann kommen, wo die halt in 20-Mann-Klassen sitzen und Deutsch oder Englisch lernen und die Levels sind so unterschiedlich. Die einen sind schon viel weiter als die anderen. Die stellen dann sogar Fragen in der Sprache und dann sind aber Anfänger da drin, die verstehen gar nichts. Mhm. Und die Lehrer können sich überhaupt nicht auf diese ganzen verschiedenen Leute, die alle individuell betreut werden müssten, konzentrieren. Und deswegen ist es so viel rausgeschmissenes Geld, weil und du hockst da ja stundenlang drin und du kriegst einfach gar nichts mit. So, das funktioniert überhaupt nicht. Deswegen sind diese großen Lerngruppen eigentlich meistens scheiße. Eigentlich brauchst du echt einen Lehrer, der eine Person betreut.
Ja.
Das, deswegen, und das mag ich auch an meinem Job eigentlich so gerne, weil ich bin mit jedem Schüler, den ich habe, auf du so und man kann einfach so miteinander reden und wenn ich was nicht gut erklärt habe, dann kommt direkt, das verstehe ich nicht. So, sag das mir nochmal anders, sag mir das so oder so.
Mhm.
Und das ist halt geil.
Ja, der Lehrer, der hatte dann auch gesagt, der hat dann halt bei den 98-Jährigen, komm, den kannst du das nicht mehr beibringen oder so. Aber wenigstens.
Die machen eh nicht mehr lang.
Ja, die machen eh nicht mehr lang, ja. Aber wenigstens halt den Leuten, die im Alter meiner Mutter waren, so 19, 18, 19 und sowas, denen konnte man das beibringen. Auch da war es nicht, also waren die Leute unterschiedlich motiviert dafür. Meine Mutter war halt einfach sehr, sehr motiviert, deswegen hat das so gut geklappt. Gott sei Dank, weil sonst hätte ich nicht so ein privilegiertes Leben gehabt, glaube ich, am Ende. Aber, Das ist echt crazy, wenn man dann versucht, mit Leuten zu kommunizieren. Es macht auch unheimlich Spaß, mit Leuten zu kommunizieren, obwohl du gar keine gemeinsame Sprache hast. Ist voll geil. Hatte ich auch in Vietnam sehr oft, als ich da in Urlaub war, da reisen war.
Ich finde es auch unfassbar lustig. Also ich hatte, wie gesagt, dieses eine Beispiel eben, von dieser serbischen Frau, die dann, bei der es dann davon abhing, von ihrem Sprachtest, den sie machen musste, ob sie in Deutschland bleiben kann. Mhm. Das war kacke. Also so Druck dahinter zu haben und mit jemandem was mit Händen und Füßen erklären zu müssen. Und das einzige Feedback, das immer kam, war Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Die saß da, Scheiße, oh mein Gott. Oh Mann. Irgendwie muss ich es schaffen, dass die hier bleiben darf. Das war echt heftig, ja. Mhm. Aber ansonsten finde ich das auch geil. Klar, im Urlaub einfach so mit irgendwie Lauten und Zeigen und so kommunizieren zu müssen, ist natürlich sau witzig. Und das, ich liebe
das ja. Das auch selten, aber ne, ja, ich habe genau, das jetzt dieses Jahr zum ersten Mal auch im Urlaub bei unserem Nachbarn erlebt, der war auch Serbe und der hatte in Italien, also der wohnt in Italien und die waren jetzt quasi dann im Urlaub da am See, im Meer und der konnte Italienisch und Serbisch. Ja.
Ich finde das eine gute Vater, Sprachkombo, okay.
Eigentlich ja, aber wir haben es auf Polnisch versucht, der hat so ein bisschen was verstanden. Mein Vater kann halt noch Tschechisch, noch ein bisschen ähnlicher und hat aber auch nicht richtig funktioniert. Dann hat mein Vater irgendwann angefangen mit Google-Übersetzer das zu machen und das hat echt gut funktioniert. Dann dachte ich mir, krass, also nicht um zu sagen, wie kann man kein Englisch können, blablabla, wie im Westen, oh, Englisch, super, ne, aber hier hast du das nie, dass du jemanden nicht verstehst, und gerade in einer Großstadt, du kannst immer Englisch labern hier irgendwo, ne?
Das muss ich aber, ich finde ja Englisch sau cool und ich finde es auch geil, dass wir mittlerweile einen Weg gefunden haben, wie eigentlich, also so gut wie, naja, sagen wir mal, die Hälfte der Menschen oder so kann auf Englisch miteinander kommunizieren, jetzt einfach mal aus Luft gegriffen, keine Ahnung,
ja, wahrscheinlich weniger,
aber extrem viele Leute können miteinander kommunizieren. Und andererseits nimmt es aber auch den ganzen Spaß davon oder die ganze Herausforderung, in ein komplett fremdes Land zu kommen und den Leuten klarzumachen, was du möchtest. Weil du sagst halt einfach, I want an ice cream cone, thank you very much. So, das ist einfach wack. Eigentlich ist es viel geiler, da hinzugehen und zu sagen, ey, so.
Ich glaube, das ist hier in Europa relativ gut, wobei ich auch sehr oft gehört habe von Englischsprachigen, die jetzt hier sind, dass überaus wenige Deutsche Englisch sprechen können. Also wenn sie, vor allen Dingen, wenn es alte Leute sind, jetzt natürlich, wenn sie sich unter Studenten bewegen, die müssen Englisch können, aber wenn sie einkaufen gehen, dann hört es auch teilweise schon auf. Und das ist, ja, finde ich, sehr bemerkenswert für ein Land, das so groß ist, das auch wirklich irgendwie so fortgeschritten irgendwo ist. In Schweden und in allen skandinavischen Ländern wachsen die alle bilingual auf. Die können alle, auch die Alten können Englisch. Sag ich mal so, wenn die jetzt nicht irgendwie mitten auf dem Land irgendwo draußen leben. Und da habe ich schon echt viele gehört. Das hat mich auch sehr überrascht, dass Deutsche, also sehr viele Deutsche noch nicht wirklich gut Englisch sprechen können. Auch, ja, auch vor allen Dingen junge Leute. Es gibt auch immer noch sehr, sehr viele junge Leute, die können kein Englisch. Wenn man mal hier rausgeht, den Rest der Welt anschaut, sind es immer noch auch sehr, sehr viele Leute oder sehr viele Länder da, die eben wie Vietnam oder wie Südostasien generell, die einfach wirklich kein Englisch können.
Oh ja.
Das ist schon krass. Man ist hier so in einem Bubble und dann hat man immer das Gefühl, ja, jeder kann doch Englisch. Das ist für uns ja voll normal, aber
genau. Wenn man mal allein schon in Italien gemerkt.
Ja, genau.
Im Supermarkt. Dann frage ich, ob die mir Geld wechseln kann. Die gucken mich an wie ein Auto.
In Frankreich schon. So, dann gehst du auch einkaufen. 20 Kilometer über die Grenze bei mir.
Ja.
Gehe ich einkaufen. Keiner versteht mich. Ihr lebt doch direkt.
Ich finde das schon Wahnsinn, ey. Man ist einfach so, einfach nur Nachbarländer fast schon irgendwie, ne? Und dann gehst du da hin und kannst dich mit der Person einfach nicht unterhalten. Obwohl ihr wie, naja, also eigentlich, hä?
Das Konzept von Sprache ist komplett verrückt, oder?
Ja, was ein spanischer Hund und ein deutscher Hund, die bellen sich halt an, die sind halt, ja, okay, passt schon, ne? Die verstehen sich halt, ne? Aber wir so.
Das ist
schon krass.
Da bin ich auch relativ froh darum, dass wir hier auch in Deutschland aufgewachsen sind und wir zwei Sprachen lernen mussten, ganz anders wie hier zum Beispiel Amis, denen man das teilweise aufzwingen muss, eine andere Sprache zu lernen, wie zum Beispiel meine Cousins oder Cousinen. Die werden dann jetzt noch extra auf chinesische Schulen geschickt, um dann wenigstens noch eine zweite Sprache zu können. Hier ist unsere zweite Sprache halt Englisch. So. Deswegen.
Ja, und du kannst ja sogar noch mehr lernen.
Du kannst sogar noch mehr. Also für uns ist das ja.
Oder man kommt sogar noch von zu Hause und kann noch was.
Genau, also für uns ist das ja schon Mindestmaß, dass man zwei Sprachen kann.
Ja.
Das ist in den USA nicht immer so gang und gäbe. Wobei da bestimmt auch viele da hier Migranten und sowas da leben.
Ich glaube, die viele lernen da Spanisch.
Ja, da ist jeder Dritte, glaube ich, Spanier. Mhm.
Spanania.
Spanania.
Ja.
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 Gut.
Mit ich habe noch eine kurze Empfehlung.
Ach ja, du wolltest empfehlen.
Genau. Das mache ich, glaube ich, jetzt auch. Ich weiß nicht, wie die Zeit für mich ist, aber wenn ich eine gute Empfehlung habe, dann werde ich die auch immer aussprechen, weil ich bin der Meinung, dass ich einen sehr guten Geschmack habe.
So sprich, Lilly.
Einmal ein Stand-up-Programm von einer Dame, die heißt, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, Hannah.
Cool.
Hannah Gadsby heißt sie. Und ihr Programm heißt Nanette. Und das ist ein Stand-up-Programm, sie ist Stand-up-Comedian, die ist offen lesbisch. Und hat dann halt immer Stand-Up-Programme über halt eben Homosexualität und sowas gemacht. Da hat sie jetzt ein Stand-Up-Programm gemacht, das ich habe am Ende einfach heulen müssen, weil es einfach am Ende kein Stand-Up war. Und einfach ihre Sicht, ich will nicht so viel darüber reden und spoilern, ihre Sicht über die jetzige Stand-Up-Szene und das, wie das alles zusammenhängt mit eben Political Correctness oder auch MeToo-Debatten und einfach sexuelle Belästigung und sowas, wie das alles mit zusammenhängt. Das hat sie sehr, sehr schön offengelegt. Das hat sie auch sehr, sehr klar mir klar machen können. Und ich musste danach wirklich, wirklich sehr viel drüber nachdenken. Und vielleicht, wenn du das mal schaust, dann würde ich gerne einen Diskurs darüber führen, weil ich das auch ein voll wichtiges Thema finde. Was sie im Grunde genommen gesagt hat, ist, dass Stand-Up oft davon lebt, über sich selbst lustig zu machen und dann sich selber auch ein bisschen runterzumachen. Diese wahren Probleme, die eben ein Dave Chappelle oder sowas hat wahrscheinlich, weil er halt Afroamerikaner ist, das wird dann halt runtergespielt und das wird wie, das ist ein bisschen wie Honig auf deiner Wunde. So. Und wobei das, glaube ich, nicht so eine schöne Kombi ist. Egal. Auf jeden Fall, das hat sie sau, sau gut gesagt. Und wie gesagt, am Ende ist es sehr bewegend. Und ich finde das super. Ich finde das beste Programm seit langem eigentlich nochmal. Und das ist saumutig von ihr, dass sie das so offen gesagt hat und so offen kritisiert hat, vor allen Dingen. Das ist was Geiles. Dann, ich bin ein großer Doku-Fan. Vietnamkrieg. So. Ich weiß nicht, es gibt ein paar Leute, die finden Geschichte scheiße, aber ich finde Geschichte super nice und deswegen 8-Teiler ist das, nee, 10 Folgen hat das. Das heißt Vietnamkrieg, eine Dokumentation von Ken Burns und zweiter Name habe ich vergessen, das findet man aber relativ schnell und eine Folge dauert 90 Minuten.
Da Trent Reznor, hat der nicht die Musik dafür gemacht?
Das weiß ich
von
nicht.
Von Nine Schnellst? Doch.
Kann sein.
Ich glaube schon.
Sehr, sehr gute Doku. Also es ist eine sehr klassische Doku, aber das bringt das nochmal, das gibt diesem Vietnamkrieg und das ist halt auch für mich sehr bedeutend eigentlich, gibt dem Ganzen nochmal einen Hintergrund oder man kann das besser in diese Geschichte positionieren und wie wichtig und wie krass diese Geschichte davon war. Das ist auch es ist sehr gut zu wissen vor allen Dingen, weil man das hier nicht so wirklich kennt. Und das ist eine Empfehlung und das dritte habe ich jetzt gerade vergessen. Doch, Flavor of Love. Auf jeden Fall nochmal Flavor of Love
schon. Flavor of Love.
Sehr geile Serie. Habe ich 4 Folgen geguckt und das reicht für mich auch. Aber es war super witzig. So geil. So herrlich.
Bester genau. Mann, Flavor Flav. Ich habe auch noch kurz 2 Empfehlungen und dann 2 Nicht-Empfehlungen. Beide Empfehlungen sind musikalisch. Ich habe endlich wieder angefangen, aktiv Musik zu hören und nicht nur jobbezogen. Und zwar ist Nummer 1 Michaela Davis, ihr Album Delivery, kommt, ich glaube, morgen raus. Harfe plus Gesang plus Psychedelic Rock, Folk Rock, wie man es nennen möchte.
Harfe schon, klingt wie eine Gitarre, voll geil.
Genau, krasse Effekte auf der Harfe. Die Harfe hat einen Hendrix-Sound, wenn man das so sagen kann, und das ist sehr geil. Und Nummer 2 ist Concentrate, das Album von den Happy Fits, das erste. Kommt auch demnächst raus und ist jetzt available for pre-order. 3 Jungs, die Indie-Pop-Rock machen, mit unter anderem einem Cello. Und der Song Growback, der gerade ein Musikvideo bekommen hat, ist so pervers geil. Den kann ich jedem nur empfehlen. Das ist so ein Song, zu dem man komplett ausrasten kann. Ist einfach mega nice. Die beiden Nicht-Empfehlungen sind einmal Fucking Berlin, ein 2016er deutscher Film.
Ja, ich habe das gesehen. Ich habe das noch nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass dieser Film jetzt auf Netflix gibt.
Genau, den habe ich primär geguckt, weil ich wusste, dass man da Brüste sehen kann. Die sieht man auch ziemlich oft und die sind auch gar nicht so unansehnlich. Warum ich es auch geguckt habe, war eigentlich, weil ich so Geschichten à la Victoria und so weiter ziemlich geil finde. Und mich die Stadt Berlin, und ich weiß, es ist voll uncool, Berlin mittlerweile zu mögen und so, aber mich fasziniert sie immer noch. Ja, leider kommt dabei raus, ziemlich oft ziemlich schlechtes Schauspiel, ein klischeebeladenes, bisschen peinliches Drehbuch.
Das ist ein deutscher Film, ne?
Genau, irgendwo, ja, das heißt ja nicht immer was. Und irgendwo eben halt auch so eine Geschichte um eine junge Frau, die von nicht wirklich dargestellter Geldsucht getrieben zum Camgirl und dann zur Prostituierten wird. Und super komisch, die ganzen persönlichen Konflikte in dem Film sind echt scheiße dargestellt und macht euch vielleicht selbst eine Meinung, aber ich fand ihn wirklich nicht so gut. Und die Nicht-Empfehlung Nummer 2 ist Thor 2 The Dark World. Ich fand den ersten schon unglaublich scheiße.
Ja.
Und ich habe jetzt mittlerweile begonnen, weil ich ja gar kein Marvel-Fan bin, Marvel-Filme einfach nebenbei zu gucken, wie ein Podcast so. Ich gucke oft auch gar nicht hin. Nur wenn ich höre, irgendwas explodiert, dann spule ich kurz zurück und schaue, wie das passiert ist und so. Die Story kriegt man trotzdem mit, weil sie ist ja quasi nicht existent. Logik muss man da auch überhaupt nicht suchen. Schauspielleistung absolut grottig. Wie man Natalie Portman in so einer beschissenen Rolle casten kann, das ist einfach, boah, die Mary Sue schlechthin. Oh, ich bin so hilflos, rette mich. Zum Kotzen. Ach, Marvel-Filme, ihr macht mich unglaublich wütend. Das einzige Gute an dem Film ist Loki. Und selbst der ist nicht so gut in dem Film. Wirklich, oh, einfach nur scheiße.
Thor 2 habe ich auch schon gesehen. Thor ist nicht,
boah,
cool.
Nee. Oh, das ist einfach zu viel, ey. Was geht mit Marvel-Filmen?
Ja, Mann. Aber anderes Thema. Genau, das waren die beiden Nicht-Empfehlungen. Ich würde sagen, damit beenden wir es für heute, die heutige Folge.
Das finde ich gut mit den Empfehlungen. Können wir nächstes Mal auch wieder machen.
Ja, können wir gerne machen.
Ja.
Und
Nicht-Empfehlung 30 Reasons Why. Es ist die schlechteste Serie, die ich jemals gesehen habe. Okay.
Als ich die Prämisse schon gehört habe, das hat mich sauer gemacht.
Ich habe die zweite Staffel nicht gesehen und die soll scheiße.
Ich habe beide Staffeln mir reingezogen und ich habe mich durchgequält. Es ist so lästig und es ist vor allen Dingen, was sie bezweckt haben mit diesem, aber dieses Fass möchte ich jetzt nicht öffnen.
Lass uns
was
das fürs nächste machen.
Genau, ja. Was sie damit bezwecken wollen, haben sie einfach nicht erfüllt und das auf abstruseste Art und Weise dargestellt. Also von daher, 30 Reasons Why ist echt Pipi-Kaka.
Unsere lange Kritik zu 13 Reasons Why hört ihr in der nächsten Folge 21 Quadratmeter Wohnküche, die in 2 Wochen am Mittwoch erscheint.
Hoffentlich mit Max.
Hoffentlich mit Max.
Stimmt, der heute Max übrigens ist nicht da.
Das passiert, wenn ich die Anmod nicht mache. Das ist jedes Mal dasselbe. Okay, wir sagen tschüss bei 21 Quadratmeter Wohnküche.
Tschüss.
Ja, vielen Dank auch ihr Lappen für diese, was auch immer das am Schluss war. An der Stelle habe ich auch eine Empfehlung und eine Nicht-Empfehlung. Meine Nicht-Empfehlung ist der 21 Quadratmeter Wohnküche Podcast. Meine Empfehlung, der Max Seidel macht's jetzt allein Podcast. Ab nächster Woche auf iTunes, Soundcloud und auch sonst überall. Ciao.